Willkommen bei dir, Thelm und Genner, einem Podcast über die Auswirkungen der Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute reden wir darüber, wie menschlich eine Maschine sein soll oder in der Fachsprache Uncanny Valley. Mein Name ist Sarah Genner, ich bin Expertin für Digitalthemen, Strategie und New Work.
Und ich bin Cornelia Diethelm, Expertin für digitale Ethik und Unternehmerin.
Ja, was beschäftigt dich gerade, Cornelia?
Du, im Moment ist Schlussspurt angesagt. Ich habe das Gefühl, es läuft im Moment noch so viel. Nach dem intensiven November sind im Moment noch ganz viele Schulungen. Wir haben auch noch so Gremiensitzungen, die wir zum Teil nur einmal pro Jahr haben. Und die sind dann jetzt gerade so Anfang Dezember. Und ich habe auch noch zwei grössere Verwaltungsratssitzungen. Also das heisst, im Moment ist es wahnsinnig vielseitig spannend, aber ist sicher ein bisschen mehr los als vielleicht zu anderen Zeiten, beziehungsweise sind einfach sehr, sehr viele terminkritische Sachen, die jetzt gerade anstehen. Aber gleich wird es ja ruhiger. Und bei dir, Sarah?
Ja, die berühmte Vorweihnachtszeit, das ist immer hektisch. Man wünschte sich damals, man hätte da so Maschinen, die einem die Arbeit richtig könnte abnehmen. Aber ich denke, gerade weil wir uns mit diesen Themen beschäftigen, gibt es auch gerade viel Arbeit, was ja schön ist für Selbstständige. Bei mir ist natürlich auch so noch zahllose Weiterbildungsveranstaltungen, der Lehrgang CAS New Work, wo in Schlussspurt kommt, auch noch vor Weihnachten. Und verschiedene strategische Beratungsmandate, Verwaltungsratsmandate, du kennst es. Und das alles unter einen Hut zu kriegen, das ist etwas, wo wir beide den ganzen Tag machen. Und eben vielleicht davon träumen, es gäbe so eine Maschine, wo uns das alles erleichtern würde. Die Frage wäre, wie menschlich müsste die Maschine sein? Müsste es eigentlich so wie ein humanoider Roboter sein, der uns unterstützt, der fragt, wie geht's, Cornelia, was kann ich dir abnehmen? Wäre das komisch, wenn das wie ein menschlicher Roboter wäre? Müsste sie vielleicht auch eher jemand sein, wo ganz klar ist, dass es eben eine Maschine ist und dich einfach so im Hintergrund haltet? Das ist eigentlich das Thema, das wir heute besprechen, Uncanny Valley. Da geht es darum, dass Roboter und aber auch Software, Chatbots gibt, die fast ein bisschen allzu menschlich sind. Ich kenne das vom Beispiel von der Sophia. Das ist ja der menschliche Roboter, der sehr so aussieht wie eine Frau und auch so redet wie eine Frau und intelligent ist. Und dort habe ich das gruselige Gefühl selber schon mal gespürt, wo man Uncanny Valley nennt, wenn man Sophia sieht und hört reden. Kennst du das auch, das gruselige Gefühl?
Ich habe sie noch nie gesehen, aber das gruselige Gefühl habe ich zum Teil so ein bisschen bei Horrorfilmen, habe ich auch noch selten gesehen, aber wenn man so manchmal reinschaut und irgend so eine komische Figur sieht, dann sind ja die auch eigentlich zum Teil auch künstlich erzeugt. Also ich kenne so Androiden, Bilder einfach vom Ishiguro, von dem Professor in Japan, habe ich auch schon Bilder gesehen oder auch Videos gesehen. Also mir geht es wie dir. Ich finde es nachher einfach ein bisschen befremdend, weil sie sind Menschen ähnlich, aber irgendetwas ist nicht echt, stört und das tut einem einfach ein bisschen, ja, tut einem ein bisschen befremden.
Ja, wenn wir wieder das Konzept kurz erklären, um was es eben geht bei dem Uncanny Valley. Wir haben beschrieben, es ist eine Art ein gruseliges Gefühl. Und das Konzept stammt aus dem Jahr 1970. Also ist schon richtig altes Konzept. Ein japanischer Robotikprofessor und Pionier namens Masahiro Mori hat festgestellt in seiner Arbeit mit Robotern, dass die Akzeptanz und Sympathie von Menschen gegenüber Robotern zuerst mal steigt, je menschenähnlicher sie sind, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Nämlich kurz bevor ein Roboter fast nicht mehr von einem echten Mensch zu unterscheiden ist, nimmt die Akzeptanz abrupt ab und löst das Gefühl vom Unbehagen aus. Und der abrupte Abfall sozusagen in dieser Kurve von Sympathie, das ist eigentlich dann wie so das Tal, das gruselige und unheimliche Tal. Und das wird eben als Uncanny Valley auf Englisch beschrieben. Und das hat nachher dazu geführt, dass man eben im Design und in der Entwicklung von Robotern und virtuellen Realitäten und Maschinen eigentlich wie recht gut darauf achtet, eben wie menschenähnlich sollen sie sein, damit sie doch ein bisschen menschenähnlich sind, damit wir uns weiterhin wiedererkennen in einer Maschine, aber nicht zu sehr, damit wir uns nicht davor gruseln.
Ich glaube, gute Beispiele, wo das eben funktioniert, das sind so zum Beispiel Putzroboter. Es hat auch so zwei gegeben, den Zulu und den Charlie am Flughafen Zürich. Die sind vor einem Jahr, Ende 2023, im Einsatz gewesen am Flughafen Zürich. Ich weiss nicht, ob die dort noch arbeiten. Also das heisst, die haben dann ausgesehen wie ein Roboter und sind rumgefahren, aber haben einen Namen gehabt. Das ist natürlich eine Vermenschlichung. Sie haben Augen gehabt. Und das führt dann dazu, dass man eine Vermenschlichung hat, ohne aber das Gefühl gehabt, sie sei die Menschen. Also man probiert eigentlich eine gute Balance zu finden. Man probiert es zum Teil auch so ein bisschen mit dem Jö-Effekt. Also so Roboter sind dann meistens nicht so gross, vielleicht zu 1,20 oder kleiner. Das sind alles bewusste Designentscheidungen, um eben gar nicht in das Uncanny Valley kommen, was du erklärt hast. Transportroboter gibt es ja zum Teil auch. Also man muss sich einfach bewusst sein, dass man bewusst die Entscheidung treffen muss, wie sollen die Maschinen aussehen, dass wir keine Angst haben und dass die Interaktion mit diesen Maschinen gut funktioniert.
Ja, ein Beispiel, das ich mich auch gut erinnere, war in Japan so ein Service-Roboter gewesen. Der hat in einem Restaurant sozusagen ein Essen gebracht, wo man über so eine Art Tablet am Tisch bestellt hat. Und dann ist der Roboter so ein bisschen gefüllt mit so Tablar gekommen. Und vorne durch hat er einen Screen gehabt, der so ein bisschen katzenartiges Gesicht gehabt hat, oder? Sehr so herzig, japanisch. Und dann hat man können das Essen von dem Roboter sozusagen abnehmen, von diesen Gestellen. Und dann ist der wieder abtanzen sozusagen. Und das ist wie so auch herzig gewesen, eben von der Grösse her nicht ganz so gross wie ein Mensch, es hat die Tablo drin und trotzdem noch so ein bisschen etwas animalisch süßes, Herziges drin mit diesem Büsi-Gesichtli. Das hat sicher auch geholfen im Design, um den sympathisch zu machen, den Service-Roboter.
Ja, spannend ist ja, dass wir Menschen wirklich relativ schnell eine Beziehung entwickeln zu etwas, obwohl wir wissen, das ist nicht echt. Und da ist ja eine Zeit lang der Pepper sehr beliebt gewesen, auch in der Schweiz, wo du auch siehst, das ist ein sozialer Roboter und er hat noch einen kleinen Bruder, den Nao, der kommt sehr häufig in der Bildung vor, der ist wirklich viel kleiner, der ist vielleicht nur noch 60 cm gross. Und dort hat es auch Experimente gegeben mit dem spannenden Fazit, dass man, wie gesagt hat, selbst wenn man wüsste, der Nao ist ein Roboter, er sieht überhaupt nicht aus wie ein Mensch. Aber weil er so den Jö-Effekt hat, weil er Augen hat, weil er einen Namen hat, tun wir gleich unsere sozialen Konventionen auf so eine Maschine übertragen. Und in diesem Experiment haben sie so schon gesagt, du Mensch, du jetzt bei dem Nao an 11 verschiedenen Körperstellen heranlangen. Und wo es zu den Geschlechtsteilen gekommen ist, haben die Leute Hemmungen gehabt. Und das ist ja eigentlich nicht rational, oder? Das ist eine Maschine. Aber das zeigt einfach, dass wir relativ schnell unsere Konventionen anwenden, obwohl wir wissen, dass es eine Maschine ist, obwohl es aussieht wie eine Maschine. Und es hat ein anderes Experiment gegeben, das ich auch spannend gefunden habe. Man hat nämlich zu einem Nao interagiert und hat gemeint, das wird jetzt analysiert. Und dann hat der wissenschaftliche Leiter gesagt, so, und jetzt stelle ich das Licht ab, verlöhnt den Raum. Dann hat man das Licht abgelöscht und dann hat der Nao gesagt, nein, nein, lass mich nicht allein, ich habe Angst. Und dann haben die Leute auch gesagt, ja nein, das bringe ich nicht übers Herz. Das sind so zwei Beispiele, die man einfach nicht unterschätzen darf, dass wir, auch wenn wir wissen, das ist eine Maschine, relativ schnell Emotionen, eine Beziehung zu so einem nicht lebendigen Gegenstand entwickeln.
Ja, da gibt es verschiedenste Beispiele. Ich habe auch Bekannte aus den USA, mit denen ich zusammen geschafft habe, damals vor 10 Jahren, als ich mein Forschungsjahr in den USA hatte, wo Experiment gemacht haben, genau auch in die Richtung. Das sind teilweise so tierische Roboter gewesen, die ausgesehen haben wie so kleine Dinosaurier. Und sie haben auch in einem Experiment dann den Leuten gesagt, jetzt tun die bitte wirklich quälen. Und die Leute haben auch gefunden, das geht gar nicht. Und es hat auch die Firma Boston Dynamics, oder so eine berühmte Robotikfirma in der Gegend von Boston, die haben ja auch verschiedene Roboter, zum Beispiel im militärischen Bereich, wo der eine aussieht wie ein Hund. Und wenn auch dem sozusagen etwas angetan wird, auch wenn es dem ja nichts macht, weil es wie eine Maschine ist, dann löst das etwas aus, weil wir projizieren unsere menschlichen und animalischen Vorstellungen auf die Geräte. Und insofern passiert da etwas. Also wir können das wie nicht einfach nur als Maschine sehen. Und in Japan ganz besonders, oder, wo man ja sowieso noch so ein bisschen andere Sicht hat, oder vom Shintoismus aus, wo dann auch unbelebte Sachen wie eine Seele haben. Also das heisst, auch eine Maschinenart ein bisschen beseelt ist. Und darum ist auch dort der Umgang ja ganz ein anderer.
Und wir müssen uns einfach immer bewusst sein, dass natürlich die Maschinen auch so designt werden, dass sie auf uns möglichst eingehen können. Also man probiert dann mit Bilderkennung unsere Emotionen abzulesen und entsprechend darauf zu reagieren oder unsere Stimme vielleicht können zu interpretieren. Sind wir jetzt glücklich oder traurig und auf das reagieren? Also das ist innerhalb von der Informatik ist das Effective Computing. Das ist so eine Studiengangsrichtung, wo die Rosalind Picard begründet hat. 1995 hat sie das erste Mal über das publiziert und nachher noch 2000. Ist natürlich in der Zwischenzeit auch zum Teil umstritten, also wie weit geht man? Weil es gibt vielleicht einen Bereich, wo das sinnvoll ist, und es gibt einen anderen Bereich, wo es kann problematisch werden oder wo es auch wissenschaftlich problematisch ist. Wird dann wirklich meine Gefühle, werden dann die wirklich richtig erkannt oder werden sie stereotypisch erkannt? Also ich denke mir, das ist wichtig, immer auch zu schauen, um welche Zielgruppe geht und in welchem Kontext geht. Also wenn es in einem sehr sensiblen Bereich ist, dann muss man sicher mehr Rücksicht nehmen, als wenn es vielleicht ein unproblematischer Bereich ist, wie ein Service-Roboter oder ein Transportroboter.
Ich habe vor 10 Jahren am MIT Media Lab, also auch in der Boston-Gegend, ein sehr führendes Institut zum Thema Maschine, Robotik, Digitalisierung, zu tun gehabt mit einem Forscher im Bereich Effective Computing. Das ist auch eine ganze Abteilung dort. Der hat sich damit auseinandergesetzt, wie man kann autistische Kinder unterstützen mit Effective Computing. Also das heisst eigentlich genau dort, wo ja das Lesen von Emotionen für die Kinder sehr schwierig ist, eigentlich mit Computer unterstützen, mit Storytelling, mit interaktiven Geschichten, die computergeschützt sind. Und das habe ich sehr eine tolle Anwendung gefunden. Wo es natürlich problematischer wird, eben, du hast es erwähnt, sind auch ethische Fragen, sind natürlich im Bereich auch von der Werbung, wo mit KI, Gesichtserkennung versucht wird, zu lesen, was haben wir gerade für sozusagen primäre Emotionen, was können wir uns jetzt für Werbung einspielen, angesichts von der Einschätzung von unseren Emotionen. Da gibt es natürlich verschiedenste Anwendungen im Bereich von der Personalrekrutierung, wo versucht wird, etwas über Persönlichkeit und den emotionalen Zustand von jemandem abzulesen mit KI-Tools, wo dann ein Bereich ist vom Effective Computing, wo dann vielleicht ein bisschen problematischer ist.
Es gibt ja jetzt den AI-Act, der seit dem 1. August in Kraft getreten ist in der EU, wo innerhalb von etwa 24 Monaten muss dann erfüllt werden. Und dort ist zum Beispiel das auch ein wichtiger Punkt, weil du bist jetzt auch bei den Chatbots oder bei der Software, die natürlich auch Roboter sind. Und gemäss dem AI-Act, wo künstliche Intelligenz reguliert, wo will schauen, wo haben wir Risiken, wo wir so minimieren wollen, dort kommt eine Pflicht, eine Kennzeichnungspflicht. Das heisst, eine Vorgabe ist, dass wenn wir interagieren, zum Beispiel mit einem Chatbot, dass immer klar muss sein, ich kommuniziere mit einer Maschine und nicht mit einem Mensch. Weil das kann relativ schnell passieren, dass man zu viel in eine Maschine interpretiert. Schon fast das Gefühl hat, es ist eine Person dahinter oder die hat ein eigenes Bewusstsein oder so. Und Menschen sind natürlich sehr verletzlich, wenn man sich diesen Chatbots anvertraut. Wenn sie natürlich immer auf uns eingehen, dann kann das auch sein, dass wir sogar Sachen von uns preisgeben, die wir so gar nicht wollen. Also dort fallen sensible Sachen an. Es gibt ja auch zum Beispiel im Bereich psychische Gesundheit gibt es natürlich Apps. Von dem her ist das auch ganz ein grosses Thema in der User Experience, also in der Gestaltung von Chatbots.
Ja, ich habe da auch ein schönes Beispiel, nämlich meine ehemaligen Forschungskollegen an der ZHAW, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Fachgruppe Medienpsychologie. Dort haben einige Leute mitgeschafft, also man hat Chatbot, wo natürlich auf GPT basiert oder dem Sprachmodell hinter ChatGPT, wo eigentlich genau die Idee ist, psychische Gesundheit zu unterstützen, also eigentlich auch den sozusagen Pflegenotstand oder Versorgungsnotstand, den wir haben im Bereich von Betreuungspersonal, Psychologinnen, Psychologen, Therapeuten, Therapeutinnen und wo allenfalls möchte ich überbrücken, so eine Phase, wo man müsste warten, oder jetzt als Jugendliche, wo es einem schlecht geht und man möchte sich aber trotzdem therapeutisch können austauschen. Die haben jetzt eine App gebaut namens Euphoria, wo eben genau möchte die Brücke schlagen, bis man an so einen Therapieplatz ankommt, und sie haben das auch trainiert auf Basis von aber Tausenden von therapeutischen Gesprächsverläufen und wo eben dann eigentlich die KI sollte unterstützen, oder? Und dort ist natürlich auf eine Art erwünscht, dass das möglichst menschennah und empathisch und unterstützend kann sein, oder dass dort auch hilfreiche Vorschläge kommen. Das finde ich eine sehr gute Sache, das sind auch seriöse Anbieter. Aber wir haben ja das andere Beispiel gehabt, das wir vorher im Vorgespräch schon besprochen haben, wo jetzt im Moment in den Medien ist und wo uns allen Sorgen macht.
Ja, genau, das ist der Tod von dem 14-jährigen Teenager in den USA, in Orlando. Und zwar hat er mit einem Chatbot längere Zeit kommuniziert vom Anbieter Charakter AI. Und zwar sind denn das auch so Figuren, die es eigentlich zum Beispiel in Medien gibt. Und da hat er sich eine Figur ausgesucht aus der Serie Game of Thrones und hat dann sehr eng mit ihr quasi den Kontakt gepflegt, also nicht mit der Person, sondern eben mit dem Chatbot, und hat sich immer weniger verstanden gefühlt, hat sich immer mehr zurückgezogen und hat dann zuletzt gefunden, soll ich zu dir kommen, und sie hat gefunden, ja, komm doch, und dann hat er sich mit der Pistole vom Vater umgebracht. Und ich glaube, das zeigt schon auch, dass es einfach in schwierigen Momenten kann natürlich eine schwierige Situation verschärfen, dass auch Anbieter zum Beispiel sicherstellen müssen, was können Sie beitragen, damit der Jugendschutz stimmt? Es hat leider auch schon so einen Todesfall gegeben, ein Jahr früher, in Belgien, von einem erwachsenen Mann. Und dort hat man eben auch gesagt, man dürfte das nicht unterschätzen, dass wenn man zum Beispiel auch Selbstmordgedanken hat, dass nachher auch ein Anbieter aufgrund von diesen Sachen, die man in den Chatbot reinschreibt, dass man dann halt auch sagt, halt, da geht's nicht mehr weiter, oder? Das ist möglich als Anbieter und das ist eine Verantwortung. Man kann nicht alles verhindern, ganz klar, aber Grenzen setzen, Jugendschutz sicherstellen, das ist sicher eine Verantwortung, die noch nicht alle Unternehmen genügend wahrnehmen.
Ja, mich hat der Fall auch erinnert an ein Thema, das ich früher in Vorlesungen habe ich gesagt, gebracht habe, oder? Der sogenannte Werther-Effekt. Das geht ja zurück auf ein Buch von Goethe. Die Leiden des jungen Werther, wo ja ein junger Mann sich verliebt in eine verheiratete Frau, die er nicht überkommt und sich dann das Leben nimmt, weil er so heartbroken ist, wie man heute sozusagen das ausdrücken will. Und nach dem Buch, wo übrigens sehr populär war, ist natürlich schon Jahrhunderte her, haben es eine richtige Freitodwelle gegeben. Also da haben sich jenste junge Männer in der gleichen Situation haben sich das Leben genommen, weil sie das Gefühl haben, das ist jetzt sozusagen der Ausweg, oder? Wenn der junge Werther das so gemacht hat und ein Held ist in dem Buch, dann mache ich das auch so. Also auf eine Art hat es mich erinnert daran, oder? An die ganzen Medienwirkungen, die wir in der Medienkommunikationswissenschaft schon lange uns anschauen, ist eine der besten Nachgewiesenungen. Der Werther-Effekt oder die Nachahmesuizid. Und darum ist jetzt für mich auch ein bisschen die Frage, oder der Fall mit dem Chatbot, wo du es jetzt schön geschildert hast, ist das jetzt vielleicht auch wieder so eine moderne Form von Werther-Effekt im KI-Zeitalter? Wo damals übrigens der Goethe auch gesagt hat, ja, schau, das sind einfach schwache Charaktere, oder? Die sind einfach nicht genug stark gewesen, um zu verstehen, das ist eine Geschichte und das muss man nicht so direkt auf sich beziehen. Und andere, die sagen, hey, wir müssen das aktiv verhindern, so gut wir können, oder? Und ich bin natürlich auch der Meinung, dass die Konzerne eine Verantwortung haben, dass sie das müssten nach bestem Wissen und Gewissen versuchen verhindern, dass die Sachen passieren, und trotzdem wird das nicht immer möglich sein.
Das glaube ich auch, dass man es nie ganz verhindern kann. Es ist einfach so, dass es natürlich manchmal Mechanismen gibt, dass man die Jugendlichen oder die Leute sehr lang an dem Chatbot halten. Und das heisst, dann gibt es dort vielleicht auch problematische Verhalten, für problematische Antworten, wo man das eben eher auch ein bisschen fördert, oder? Dass man zu viel Zeit mit ihnen verbringt. Und dass natürlich die Einsamkeit eine riesige Herausforderung ist, gerade auch von Erwachsenen, aber auch die mentale Gesundheit, unter anderem bei Jugendlichen. Das sind natürlich so zwei Effekte, die jetzt sich negativ auswirken, wenn du eigentlich 24 Stunden Zugriff hast zu jemandem, der dich jederzeit versteht. Das ist eine Gefahr, und darum eben auch in der User Experience auch die Frage, wie Menschen endlich selber es gestalten. Also wie stark weiss man eben, dass es eine Maschine ist? Wie stark tun wir zum Beispiel keine Emojis verwenden? Oder inwiefern schaut man auch, dass man bei gewissen Wörtern dann dort noch nicht Tipps gibt oder noch ein bisschen aufwiegelt? Oder inwiefern schaut man auch, dass ein Chatbot auch eine klare Rolle hat? Das macht sie auch schwierig, wenn man zum Beispiel an ChatGPT denkt, oder? Dass die eigentlich alles kann. Der ist Ärztin, der ist Schullehrer, der ist bester Freund, und das sind wir uns nicht gewöhnt. Also es ist eigentlich einfacher zu sagen, das ist eine App für meine Hausaufgaben korrigieren. Und das ist eine App, die mir vielleicht hilft, mich mehr zu bewegen oder so. Und das vermischt sich, weil die Assistenzsysteme, und da wird sicher auch noch mehr kommen in Zukunft, weil die halt eigentlich alle Rollen können übernehmen. Das verschärft das Problem aus meiner Sicht.
Ja, für mich ist natürlich auch das Thema von der AGI da wieder eins, wo wir auch schon mal besprochen haben, Artificial General Intelligence, also eigentlich der Versuch von den grossen Technologiefirmen, jetzt so eine Art Intelligenz zu schaffen, wo der Mensch in jeglicher Hinsicht möchte überflügeln. Und das bedeutet natürlich auch Empathie. die imitieren, soziale Aspekte imitieren, sozusagen, wo KI, wo sowohl kann ein Freund sein kann, wie eine Partnerin, wie eben ein Arzt oder eine Anwältin oder all die verschiedenen Themen eigentlich kann abdecken. Und da wird schon auch halt die Investorenfantasien versucht zu beflügeln, indem man an dem forscht. Und da wird da geforscht. Das ist so ein bisschen wie das nächste Rennen, wer ist zuerst auf dem Mond. Das, denke ich, ist sicher auch noch ein Thema, das da reinspielt. Oder wie fest ist die Suche von diesen grossen Technologiefirmen nach einer Maschine, die der Mensch sollte auf eine Art so gut wie möglich imitieren, wenn nicht sogar überflügeln. Und da können wir gespannt bleiben. Was hast du für einen Tipp zum Schluss?
Mich hat die Filmdokumentation «Better than Human» sehr überzeugt. Ich finde sie direkt an. Es geht um ein Experiment mit vier verschiedenen Personen, die mit ChatGPT kommunizieren. Und ChatGPT geben dann drei verschiedene Rollen. Ein Pfarrer, eine beste Freundin und eine Therapeutin. Und ich finde es sehr spannend, wie man den Chatbot einrichtet, damit er so funktioniert. Und spannend ist nachher auch, wie die Zielgruppen darauf reagieren. Also den kann ich sehr empfehlen. Ist sehr kurzweilig und er regt wirklich zur eigenen Meinungsfindung an. Und du, Sarah?
Ja, ich empfehle amix den Film zu schauen zum Thema Google und den Assistent, der am Coiffeur anruft. Das ist etwas, wo man sieht, wie der Turing-Test funktioniert. Also wie eigentlich der Coiffeur gar nicht merkt, dass ihm eigentlich eine Maschine anruft. Den tun wir in den Shownotes verlinken, damit ihr euch das könnt anhören. Und euch danken wir ganz vielmal fürs Zuhören. Wir sind echt gewesen. Wir haben mit unseren echten Stimmen den Podcast aufgenommen. Es ist nicht simuliert mit einem Chat-Protokoll, wo uns ChatGPT hätte vorgeredet. Aber vielleicht versuchen wir das auch mal, oder?
Ich bin offen für ein Experiment, Sarah.
Gut, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Habt's gut.